Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Frauengesundheit, dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Es geht um alle Themen, die uns Frauen bewegen, umtreiben und manchmal in den Wahnsinn treiben. Von A wie Abnehmen bis Z wie Zyklusstörung. Mein Name ist Eva Häusler-Inulu, ich bin Frauenärztin aus Leidenschaft und dein Host für diese Show. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Frauengesundheit, dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Heute in Episode 2 geht es um den gestörten Zyklus. Wir haben ja in Episode 1 gehört, wie der normale Zyklus normalerweise funktionieren sollte. Heute geht es darum, was kann denn im Zyklus alles schief gehen? Und das ist tatsächlich relativ viel. Wir haben ja in der ersten Episode ein bisschen besprochen, welche Faktoren alle so beteiligt sein können. Das war aber auch recht vereinfacht. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die den Zyklus beeinflussen können. Wir können mal so systematisch ein bisschen durchgehen. Einerseits kann es irgendwelche Störungen im Gehirn geben, irgendwelche Signale, die das Hirn falsch gibt oder falsch aufnimmt. Es kann Störungen in der Hypophyse geben, also in der Hirnanhangsdrüse. Es kann Störungen an den Eierstöcken geben, dass die Eierstöcke nicht das machen, was sie sollen. Es kann aber auch Störungen der Gebärmutter zum Beispiel geben, dass da irgendwelche Faktoren mit reinspielen, die den Zyklus verändern. Manchmal gibt es auch Dinge, die in der Scheide oder am Scheidenausgang verkehrt laufen, die dann zu Zyklusstörungen führen. Das ist aber ganz selten. Tatsächlich. Und ansonsten gibt es aber noch andere Faktoren, die mit reinspielen können. Stress, Hormone, die man von außen gibt, zum Beispiel auch Schilddrüsenhormone, tatsächlich andere Medikamente, die man nimmt, Krankheiten, also da gibt es ganz viel. Jetzt erstmal zur Einteilung der Zyklusstörung. Du kennst ja vielleicht Leute, die oder Frauen, die Zyklusstörung hatten, deswegen beim Arzt, bei der Ärztin waren oder du warst selbst mal bei der Gynäkologin. Deswegen, man kriegt da oft so ein paar Begriffe um die Ohren gehauen und weiß dann oft gar nicht, was damit gemeint ist. Also im Endeffekt kann man die Zyklusstörung einteilen in Tempostörung, also Störung der Zeit. Wie häufig ist deine Blutung? Ist sie zu häufig oder zu selten? Man kann sie aber auch einteilen in Stärkestörung. Also ist die Blutung zu stark? Ist sie zu schwach? Oder ist es auch eine Kombination aus beiden? Bei den Tempostörungen haben wir einerseits die den kompletten Ausfall der Blutung, also wenn du gar keine Periode hast, das ist die Amenorrhoe, keine Blutung. Da gibt es Unterschiede, ob das eine primäre Amenorrhoe ist, also ob du nie eine Periode bekommen hast, oder eine sekundäre Amenorrhoe, dass du ganz plötzlich keine Periode mehr bekommen hast. Wenn du plötzlich keine Periode mehr bekommst, ist immer mal sinnvoll, einen Schwangerschaftstest zu machen. Das würde ich mal behaupten, ist Grund Nummer 1, warum Frauen keine Periode bekommen. Aber man kann die zum Beispiel auch so einen Periodenausfall haben, eben weil eine stressige Phase war, Prüfungsphase, ein Urlaub mit einer längeren Flugzeit, wo man so ein bisschen durcheinander gekommen ist vom Rhythmus, Medikamente, die du nehmen musstest, vielleicht auch ein Infekt, der dich ziemlich von den Socken gehauen hat. Solche Dinge können dazu führen, dass deine Periode erstmal ausbleibt. Wobei man sagen muss, eine Amenorrhoe ist eigentlich per Definition ein Ausbleiben der Regel von über 3 Monaten. Also nicht, wenn die Blutung mal eine Woche später kommt, sondern wenn du wirklich 3 Monate gar keine Periode bekommst. Das ist tatsächlich recht häufig begründet in einer Essstörung oder zu viel Sport, also quasi äußere Umstände, die dem Körper zeigen, okay, schwanger werden ist jetzt nicht so gut, weil die Versorgung mit Nahrungsmitteln ist sehr knapp oder es ist gerade furchtbar viel Stress außenrum. Dann schaltet der Körper tatsächlich zentral die ganze Hormonachse ab. Das heißt, dein Gehirn sagt nicht mehr der Hirnanhangsdrüse, sie soll die Eierstöcke stimulieren, sondern das Gehirn sagt gar nichts mehr und sagt, okay, lass mal da Ruhe einkehren, wir müssen uns Energie für andere Dinge aufsparen. Es kann aber auch mal sein, dass du eine Hormonstörung hast mit zu vielen männlichen Hormonen. Das ist auch recht häufig. Da wäre zum einen das PCOS zu nennen. Das ist so ein bisschen in Mode gerade, ist aber tatsächlich auch nicht selten. PCOS ist die Abkürzung für polyzystisches Ovar-Syndrom. Da macht der Eierstock nicht 5, 6, 7, 8, 9 Follikelchen pro Monat und schickt dann einen so richtig in die Eisprungsphase, sondern da sind 15, 20, 30 mini kleine Follikelchen, die sich gegenseitig behindern, sodass gar kein Eisprung stattfinden kann, weil zu viele kleine Follikel sich gegenseitig stören und kein Eisprung bedeutet in der Regel dann auch, dass die Periode verspätet eintritt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese vielen kleinen Follikelchen Vorstufen von Testosteron bilden. Und diese, also Testosteron und Östrogen haben tatsächlich eine gleiche Vorstufe, die dann aber unterschiedlich eben entweder in Östrogen oder Testosteron umgewandelt wird. Und beim PCOS ist es oft so, dass es in die falsche Richtung geht, dass die Frauen dann tatsächlich zu viel männliche Hormone haben. Das merkst du daran, dass du auf einmal viel mehr Pickel bekommst, vielleicht auf einmal Haare am Kinn oder zwischen Bauchnabel und Schamhügel hast du auf einmal auch noch dunkle Haare. Vielleicht merkst du auch, dass die Haare am dem Kopf ausfallen. Das sind alles so Sachen für zu viel männliche Hormone. Das muss aber nicht nur an einem PCOS liegen. Was tatsächlich auch häufig der Fall ist, dass einfach aus dem Fettgewebe, auch das Fettgewebe produziert Hormonvorstufen, dass da zu viel Hormonvorstufen gebildet werden, die in Testosteron umgewandelt werden, können aber auch in Östrogene umgewandelt werden. Oder dass deine Nebennieren Rinde zu viel Vorstufen bildet oder zu viel Testosteron bildet. Gibt auch Erkrankungen der Nebenniere, die dazu führen, dass du zu viel Cortison und zu viel Testosteron hast. Deswegen, wenn man da schaut, guckt man immer nach dem Testosteron, das generell im Blut ist, und auch nach dem Testosteron aus der Nebennierenrinde. Wenn das nämlich erhöht ist, muss man nach einem AGS, nach einem adrenogenitalen Syndrom gucken oder auch nach einem Cushing, um zu gucken, dass da nicht zu viel Cortison drin ist. Das sind Sachen, die man da einfach mit abklären muss. Bei einem PCOS hast du so ein bisschen das Problem behoben in vielen Fällen, wenn du 10% abnimmst. Sehr viele PCOS-Patientinnen sind übergewichtig, nicht alle. Es gibt auch eine Untergruppe, die nicht übergewichtig ist. Das ist tatsächlich in dem Fall ein bisschen ungeschickt, weil da kann man nicht so gut arbeiten, um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn du Übergewicht hast und ein PCOS-Syndrom, hilft es tatsächlich, 10% abzunehmen. Also nehmen wir an, du hast 100 Kilo. Wenn du auf 90 Kilo abnimmst, hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dein Zyklus wieder anspringt. Problem an der Sache ist, dass mit einem PCOS sehr häufig auch noch eine Insulinresistenz verbunden ist. Das ist auch was, wenn du ein PCOS hast, wenn du da die Diagnose bekommen hast, lass bitte unbedingt deinen Langzeitzucker mal anschauen und guck auch regelmäßig auf deinen nüchternen Blutzucker. Der sollte idealerweise unter 95 sein, weil du hast ein erhöhtes Risiko für Diabetes im Lauf des Lebens. Das heißt auch für dich, ist es Abnehmen erschwert. Weil wenn man Insulinresistenz hat, ist das Insulin recht hoch und Insulin ist unser Bunkerhormon. Viel Insulin bedeutet viel Einlagen. Und zwar am Bauch, da wo wir es am wenigsten haben wollen. Das ist so ein bisschen dieser zentrale Fettansatz. Was man versuchen kann oder was sehr sinnvoll ist, auf jeden Fall Kohlenhydrate, vor allen Dingen eben Industriezucker, zugesetzter Zucker, so weit wie möglich zu reduzieren und auch immer mal wieder Fastenphasen, also zum Beispiel Intervallfasten einzubauen, einfach damit der Insulinspiegel mal runtergehen kann. Aber tatsächlich ist es so ein bisschen gemein, mit einem PCOS ist es tatsächlich deutlich schwieriger abzunehmen. Man weiß auch nicht, kommt das Übergewicht vom PCOS oder kommt das PCOS vom Übergewicht? Das scheint so ein bisschen miteinander Hand in Hand zu gehen, ist so ein bisschen Henne- und Ei-Problem. Genau, jetzt haben wir die sekundäre Amenorrhoe, beziehungsweise Oligomenorrhoe, wenn sie zu selten kommt. Also es muss ja nicht unbedingt sein, dass deine Periode komplett ausbleibt, sondern dass sie vielleicht alle 6 bis 8 Wochen kommt, statt alle 4 Wochen, wie es normal wäre. Das wäre dann die Oligomenorrhoe. Die primäre Amenorrhoe, also quasi der Zustand, dass du deine Periode mit 17, 18 immer noch nicht bekommen hast, das kann auch wieder verschiedene Ursachen haben und da muss man unbedingt genauer nachforschen. Also wenn du jetzt mit 17, 18 deine Periode immer noch nicht bekommen hast, muss man gucken, woran liegt es. Dann macht man erstmal einen Hormonstatus, guckt, was machen deine Eierstöcke, stehen die vielleicht schon in den Startlöchern und warten nur drauf, dass die Periode, also dass es so richtig losgeht. Dann kann man noch ein bisschen zuwarten. Wenn man aber sieht, okay, die machen nicht wirklich viel, muss man gucken, woran liegt es. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Einerseits zum Beispiel eine Essstörung ist ja bedauerlicherweise weiterhin recht häufig bei jungen Mädchen. Oder zu viel Sport, wenn du quasi zu viel Kalorien verbrauchst, sodass dein Körper wieder denkt, naja, schwanger werden wäre eine ganz doofe Option. Es kann an bestimmten Medikamenten liegen, wobei das in so jungen Jahren eher selten ist. Wenn der Prolaktinwert zum Beispiel sehr hoch ist, wirst du deine Periode eher nicht bekommen. Prolaktin wird durch bestimmte Psychopharmaka erhöht oder durch Parkinson-Medikamente. Das hat man eigentlich eher bei den etwas älteren Patientinnen jetzt hoffentlich nicht so häufig mit 17, 18, aber auch da kann es vorkommen. Ansonsten kann es tatsächlich sein, dass eine genetische Störung vorliegt. Es gibt quasi so eine Resistenz gegenüber Testosteron, dass du gar keinen Testosteronrezeptor in deinem Körper hast und dadurch Testosteron nicht wirken kann. Und das sorgt dafür, dass du zum Beispiel einen genetischen Junge wärst, also XY, aber dein Körper hat kein Testosteron und wenn der Körper kein Testosteron hat, denkt er sich, na gut, dann sind wir halt ein Mädchen und dein Körper ist quasi wie der einer Frau. Du bist eine Frau in allem, nur dass du halt kein Testosteron hast und da du aber auch kein Doppel-X hast, hast du keine Eierstöcke häufig. Stattdessen Hodenanlagen. Und das ist wichtig rauszufinden, weil diese Hodenanlagen das Risiko haben zu entarten. Also wenn sowas ist, gibt es auch eine Dr. House-Folge tatsächlich dazu. Wenn sowas ist, muss man die entfernen, weil die ein erhöhtes Risiko haben, später sich in Krebs zu entwickeln. Es gibt noch einige andere Sachen, aber ich glaube, das wird hier den Rahmen sprengen. Aber einfach nur mal interessant zu wissen, was alles sein könnte. Dann gibt es die Polymenorrhoe, also dass die Blutungen zu häufig sind. Da sagt man, wenn die Blutungen jetzt alle 3 Wochen sind, müsste man mal so ein bisschen gucken, was da los ist. Tatsächlich ist es recht häufig so, gerade so dieses, oh, meine Blutung kommt alle 2 Wochen. Erstmal muss man schauen, was bedeutet es denn? Weil wenn ich frage, wann war die letzte Periode, wird häufig der letzte Tag genannt. Wenn die Periode jetzt statt 7 Tage 10 Tage dauert und der Zyklus ist, die Frau sagt mir dann, okay, ich kriege alle 3 Wochen meine Periode. Im Endeffekt ist es aber nur so, dass die Periode so lang dauert. Vom ersten Tag bis zum letzten Tag vor der Periode sind es aber trotzdem nur 25 Tage, dann ist das noch normal, dann hat sie einfach eine lange Periode. Was aber sonst auch häufig ist, sind Zwischenblutungen um den Eisprung rum. Also es gibt Frauen, die haben während der Ovulation, also wenn dieser Hormonpeak ist und dann rasch abfällt, gibt es tatsächlich so eine Hormonentzugsblutung manchmal, die dazu führt, dass die Frauen trotzdem ihre Blutungen kriegen. Die ist dann meistens nicht so stark, das sind dann 2, 3 Tage, eher so ein bisschen schwächere Blutung, wo vielleicht ein Tampon den ganzen Tag reicht. Aber die Frauen sagen halt, ich habe alle 2 Wochen mal eine Tage, ist ja auch tatsächlich ein bisschen nervig. Da muss man dann schauen, wie man dagegen steuern kann. Da kann man natürlich hormonell was machen, indem man die Eierstöcke unterdrückt. Ist dann immer die Frage, ob du das möchtest oder nicht. Ansonsten kann es auch sein, einfach genetisch. Es gibt Frauen, die haben einen verkürzten Zyklus. In der Perimenopause, also wenn es so Richtung Mitte, Ende 30, Anfang 40 geht, ist es auch häufig so, dass die Zyklen sich verkürzen. Also es ist nicht so, je näher du den Wechseljahren kommst, desto länger dauern deine Zyklen, sondern häufig ist es so, dass der Zyklus sich nochmal verkürzt, weil die Eisprünge nicht mehr so schön getaktet vorkommen. Also das gibt es tatsächlich auch. Jetzt haben wir die Tempostörungen eigentlich so ziemlich durch, also die primäre Amenorrhoe, sekundäre Amenorrhoe deutlich häufiger, die Polymenorrhoe und die Oligomenorrhoe. Dann gibt es auch die Störungen in der Blutungsstärke. Also das sind dann zu starke oder seltener zu schwache Blutungen. Zu schwache Blutung ist tatsächlich was, was häufig natürlich unter einer hormonellen Verhütung auftritt. Bei einer Hormonspirale oder einer reinen Gestagenen Blutung hast du oft sehr, sehr wenig Blutung. Das ist erstmal einfach in der Methode liegt es begründet, weil das Gestagen dazu führt, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht so stark aufgebaut wird. Wenn das jetzt ohne Hormone passiert, müsste man eventuell mal gucken, wenn die Blutung ständig sehr schwach ist, ob sich vielleicht deine Schleimhaut nicht gut aufgebaut hat, ob da eventuell auch so ein bisschen ein Problem mit der Taktung ist. Das ist vor allen Dingen in der Kinderwunschphase wichtig. Außerhalb der Kinderwunschphase, wenn du sagst, das ist gerade gar nicht Thema für mich, wird man wahrscheinlich noch gar nicht so furchtbar viel machen, weil es einfach wenig Konsequenzen hätte im Alltag. Dann die zu starken Blutungen sind natürlich was tatsächlich einschränken kann. Was wäre denn jetzt zu stark? Man sagt, eine normale Blutung am stärksten Tag, es gibt so zwei, drei heftige Tage, da sollte man nicht mehr als 5 Binden oder Tampons pro Tag brauchen. Wenn du jetzt zu der Fraktion gehörst, die jeden Tag stündlich die Tampons wechseln muss und das vielleicht über 4, 5 Tage oder dreimal pro Tag eine wirklich volle Menstruationstasse leeren muss, dann ist das zu viel. Das ist auf die Dauer, senkt es deine Eisenspeicher, weil der Körper verliert durch die Blutung schon recht viel Eisen und das muss dann im restlichen Zyklus wieder eingeholt werden. Das ist nicht immer leicht, vor allen Dingen, weil Eisenpräparate auch nicht gut verträglich sind. Es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann. Einerseits, also ganz wichtig, auf eine eisenreiche Ernährung zu achten. Wenn du kein Vegetarier bist, tatsächlich zweimal die Woche rotes Fleisch essen. Ausreichend Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, grünes Blattgemüse. Da ist Eisen drin. Sesam ist auch ganz gut. Und gegebenenfalls tatsächlich noch Eisen supplementieren. Damit die Blutung an sich nicht so stark ist, macht es Sinn, wenn du keine Gerinnungsproblematik hast. Also wenn du wirklich ständig starke Blutung hast, macht es tatsächlich auch Sinn, mal die Gerinnung abzuklären, ob da vielleicht eine Hämophilie ist, also eine Blutungsneigung. Das ist wichtig für dich zu wissen, zum Beispiel auch später, wenn du mal Kinder möchtest, weil eine Geburt ist an sich schon jetzt mit recht viel Blutverlust verbunden und wenn du dann da noch ein Problem hast, kann es richtig gefährlich werden. Es ist gut, wenn man sowas vorher weiß. Man kann dann nämlich Medikamente geben. Ein Großteil, also ein Teil davon kannst du tatsächlich auch bei einer starken Periode nehmen. Das ist Cyclocapron, in dem Fall Tranexamsäure. Das ersetzt dir quasi einen Faktor, den du für die Blutgerinnung brauchst. Das ist was, was nicht irgendwie hormonell wirkt, sondern einfach nur die Blutgerinnung verbessert. Wenn du jetzt aber sowieso schon ein Thrombophilie-Risiko hast oder mal eine Thrombose hattest, wäre ich da sehr zurückhaltend, weil das dein Risiko ein bisschen erhöhen kann. Ansonsten, wenn die Blutung sehr, sehr stark ist, macht es oft auch Sinn, tatsächlich hormonell zu arbeiten. Also, dass man entweder in der zweiten Zyklushälfte ein Gestagen mit dazu gibt, weil Gestagen sorgt dafür, dass die Schleimhaut einfach besser umgebaut wird, dass die sich nicht endlos aufbaut, wie es bei zu viel Östrogen der Fall ist. Also oft haben die Frauen einfach hohe Östrogenspiegel. Deswegen kommt es auch wieder in der Perimenopause recht häufig vor, dass die Frauen sehr starke Blutung kriegen auf einmal. Und da kann es Sinn machen, in der zweiten Zyklushälfte für 10 bis 12 Tage Gestagen zusätzlich zu nehmen. Wenn du eh verhüten möchtest, macht in dem Fall auch ein reines Gestagen oder wenn du noch jung bist, keine Risikofaktoren hast, eine Kombipille Sinn. Oder ansonsten auch eine Hormonspirale, also die Mirena, die stärkst dosierte Hormonspirale, ist tatsächlich auch zugelassen für starke Blutungen und wäre in dem Fall eine Kassenleistung. Ansonsten, wenn du es nur zur Verhütung brauchst, ist es ja eine Selbstzahlerleistung. Wenn das alles nicht hilft oder du sagst, boah, nee, Hormone will ich gar nicht, mit dem Eisen komme ich nicht zurecht und mein Eisenwert ist eh immer total im Keller. Kinderwunsch ist abgeschlossen, kann man auch eine Endometriumverödung machen. Das ist eine recht kleine Operation, die theoretisch ambulant gemacht werden könnte, in der Regel aber stationär gemacht wird. Da wird in Vollnarkose wird erstmal die Gebärmutter angeguckt mit einer kleinen Kamera und dann mit einem Löffelchen ausgeschabt und dann wird entweder so ein Goldnetz oder ein unter Strom gesetzter Ball oder eine unter Strom gesetzte Schlinge benutzt, um die Gebärmutterschleimhaut abzutragen und zu veröden. Wir hatten ja gesagt, die Gebärmutterschleimhaut hat mehrere Schichten und es gibt quasi die Basalschicht, die dazu führt, dass quasi nach der Periode, wenn die oberen Schichten abgeblutet sind, sich unter Östrogen Einfluss die Schicht neu aufbaut, damit wieder theoretisch für eine befruchtete Eizelle genug Nestmaterial sozusagen zur Verfügung steht. Und bei dieser Endometriumverödung wird auch die unterste Schicht abgetragen bzw. verödet, damit dann nichts mehr nachwachsen kann. Das hilft in der Regel auch super gut. Aber wenn du eine Adenomiose hast, also wenn deine Schleimhaut in die Gebärmutterwand ausknospt, dann macht es tatsächlich auch Probleme und da hilft die Endometriumverödung nicht so wirklich gut. Oft ist es tatsächlich auch so, dass diese zu starken Blutungen nicht nur hormonell bedingt sind oder gar nicht hormonell bedingt sind, sondern durch Myome oder Polypen. Die müsste man auch operativ versorgen. Polypen sind so Schleimhautzungen im Endeffekt, die in die Gebärmutter reinragen. Meistens machen die nicht so viel Probleme, wenn die aber zu groß sind oder zu tief nach unten wachsen, können die tatsächlich Blutungsstörungen machen. Was sehr häufig Blutungsstörungen verursacht, sind diese Myome. Myome sind im Endeffekt Muskelverwirbelung. Du musst dir die Gebärmutter vorstellen, wie so ganz viele verschiedene Schichten von Muskeln. Die Gebärmutter soll ja später dazu dienen, einerseits das Kind zu halten und andererseits das Kind aber auch rauszudrücken unter der Geburt. Und auch bei der Periode zieht sich die Gebärmutter zusammen und drückt sozusagen die Schleimhaut nach außen. Und wenn du da Myome hast, hast du im Endeffekt Muskelverwirbelung. Und um diese Muskelverwirbelung rum kann sich die eigentliche Muskulatur nicht gut zusammenziehen und sorgt dafür, dass die Blutung stärker ist, weil das einfach nicht so effektiv mit der Schleimhautabstoßung ist und oft auch deutlich schmerzhafter ist, weil die Gebärmutter halt schafft und schafft und schafft. Und es funktioniert nicht so richtig wegen der Myome, weil die da im Weg sind. Und dann hast du ordentlich Krämpfe. Myome kann man auch operativ versorgen, wenn das ein einzelnes ist oder zwei oder drei, je nachdem, wo die liegen. Die können auf der Gebärmutteraußenhaut liegen, die können in der Gebärmuttermuskulatur liegen, die können in der Gebärmutterhöhle liegen. Und je nachdem gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, die zu entfernen. Es gibt auch Möglichkeiten, die mit Ultraschall oder mit Unterbrechung der Gefäßzufuhr zu versorgen. Es gibt medikamentöse Möglichkeiten, also Tabletten, die man nehmen kann, um zumindest die Blutungsstärke zu reduzieren. Da kommt es tatsächlich ganz individuell drauf an, was für Myome hast du, wo liegen die Myome, wie viele sind es. Aber das wäre was, was du dann mit deiner Gynäkologin besprechen solltest. Jetzt haben wir, glaube ich, so ziemlich alle Sachen durch, was jetzt die eigentlichen Zyklusstörungen angeht. Jetzt brennt vielleicht der einen oder der anderen von euch noch ein bisschen was auf den Nägeln, und zwar die Dysmenorrhoe, die Schmerzen während der Periode. Das zählt jetzt nicht unbedingt als Zyklusstörung, ist aber für die Frau natürlich ein Problem, wenn du unter richtig heftigen Zyklusbeschwerden, also Dysmenorrhoe, Schmerzen während der Periode leidest, kann es deinen Alltag ordentlich einschränken. Viele Frauen berichten, dass sie entweder aus dem Umfeld oder auch von Frauenärzten gehört haben, naja, das ist halt so, die Periode tut weh, stell dich nicht an. Das ist natürlich wenig hilfreich, weil klar, das macht schon Krämpfe, eine Periode kann Beschwerden machen. Wenn du aber jeden Monat massenweise Schmerzmittel futterst oder jeden Monat Fehltage bei der Arbeit oder in der Schule hast wegen der Periode, dann ist das nicht in Ordnung. Dann ist das was, wo man gucken muss, wie man vorgehen kann, um das zu verbessern. Was tatsächlich ganz gut helfen kann, ist Magnesium. Magnesium ist ja ein Mittel, was entkrampft. Kennst du vielleicht bei Wadenkrämpfen für Sportler? Die Periode, da habe ich ja gerade gesagt, ist ja auch so ein bisschen im Endeffekt ein Zusammenkrampfen der Gebärmuttermuskulatur. Das kannst du mit Magnesium verbessern. Das wird nicht alles gut machen. Gerade wenn Endometriose eventuell mit reinspielt. Zur Endometriose machen wir auf jeden Fall noch mindestens eine Folge. Aber Endometriose ist Schleimhaut, die nicht in der Gebärmutterhöhle sitzt, sondern an anderen Stellen im Körper, häufig in der Gebärmutterwand oder im Becken um die Gebärmutter. Das macht einerseits Schmerzen, weil die Gebärmutter sich auch wieder nicht so richtig gut zusammenziehen kann, und andererseits fördern solche Endometrioseherde die Entzündung. Das heißt, dein Becken ist so ein bisschen entzündet. Das macht dann natürlich auch viel mehr Schmerzen, und da kommst du dann auch mit Magnesium nicht mehr hin. Da ist es tatsächlich sinnvoll, Schmerzmittel zu nehmen, und zwar solches, was auch entzündungshemmend wirkt, also zum Beispiel Naproxen oder Ibuprofen. Paracetamol, Aspirin hilft da nicht ganz so gut. Und Aspirin ist bei der Periode eh ein bisschen blöd, weil das ja wieder die Blutung verstärken könnte. Pflanzlich kann man auch ganz gut arbeiten. Da gibt es ja diese Frauentees, Frauentabletten, Frauenvitamine. Was wirklich sinnvoll ist, Frauenmantelextrakt. Frauenmantel ist eine Pflanze, die so ein bisschen entkrampfend wirkt. Das ist tatsächlich ganz hilfreich. Hirtentäschelextrakt kann bei starken Blutungen helfen. Und Mönchspfeffer kann helfen, die Eierstockfunktion einfach zu verbessern. Falls du gerade so ein bisschen in der Phase bist, wo die Eierstöcke durcheinander sind, vielleicht zu viel Östrogen im Verhältnis zum Gestagen im Körper und deswegen die Blutungen stärker sind, da kann tatsächlich der Mönchspfeffer auch sehr gut helfen. Das ist was, was man mal ausprobieren kann. Und ansonsten, wenn du denkst, da könnte vielleicht was anderes mit drin hängen oder dir helfen die pflanzlichen und die Schmerzmittelgeschichte nicht weiter, dann ist auf jeden Fall auch über eine hormonelle Methode nachzudenken, auch wenn viele im Moment schreien, oh ja, die Pille ist böse. Die Pille hat ihre Nachteile, aber sie hat auch durchaus ihre Vorteile. Und gerade eine reine Gestagenverhütung oder eine reine Gestagentherapie, wenn es um Endometriose geht, hat sehr, sehr viele Vorteile. Und wenn du tatsächlich 2, 3 Tage im Monat, jeden Monat flach liegst, dann wäre das was, was man überlegen kann, wenn die anderen Sachen nicht helfen. So, jetzt haben wir aber tatsächlich sehr viel abgedeckt. Ich hoffe, das war für dich interessant. Ich hoffe, du hast ein paar Sachen gehört, die dir weiterhelfen. Ansonsten, wenn du Fragen hast, wenn du Wünsche hast, vielleicht auch Ideen für neue Podcast-Folgen, gerne unten in den Kommentaren einstellen oder ansonsten mir eine Mail schreiben an frauengesundheit@posteo.de. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und bis nächstes Mal. Das war's für heute mit dem Podcast Frauengesundheit. Dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Gerne liken und subscriben und gerne auch an deine Freunde weiterleiten. Vielleicht haben die ja auch ein paar Dinge, die sie gerne noch wissen möchten. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz wunderschönen Tag und bis nächstes Mal.